hat sie dann diese Architektur oder diese Szenografie so beschäftigt, dann glaube ich, liegt es einfach daran, weil es was Neues ist, was Unerwartetes.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der ersten Folge im neuen Jahr 2026 und das zu einem ungewöhnlichen Termin. Das hat aber einen ganz einfachen Grund und zwar, wir wollen heute über Ausstellungsarchitektur sprechen und zwar mit einem Mann, der mit seiner Firma The Next Enterprise für die Ausstellungsarchitektur einer Ausstellung verantwortlich ist, die jetzt noch bis zum 11. Jänner läuft, Wotruba International im Belvedere 21. Und wir haben uns einfach gedacht, dass das schön wäre, dass man noch die Gelegenheit hat nach diesem Gespräch und ich denke, so wird es sein, wenn man Lust bekommen hat, dass man dorthin geht. The Next Enterprise wurde im Jahr 2000 gegründet von Marie-Therese Hanoncourt Fuchs und Ernst Fuchs und es ist ein Architekturbüro, das jetzt sehr vielseitig aufgestellt ist und so wie ich das gesehen habe, gibt es da ganz viele Dinge zu besprechen und natürlich stellt sich für mich eingangs die Frage, ob man, wenn man als bauender Mensch, als Architekt, jetzt ja auch durchaus manchmal baut für die Ewigkeit und wenn man dann ans Werk geht und Ausstellungsarchitektur macht für eine Ausstellung, die vielleicht nach 4 oder 6 Monaten wieder Geschichte ist, ob man da mit derselben Leidenschaft rangeht.
Das einmal auf jeden Fall mit derselben Leidenschaft. Aber es gibt unterschiedliche Ausstellungsszenarien. Wir machen ja auch Inszenierungen, so wie die Salzwelten Salzburg. Mhm. Das ist eine Permanent-Inszenierung. Die wird dann, also inklusive all den Medien, die dazugehören und Medientechnik da geht es darum, um 5000 Jahre Geschichte des Salzabbaues, wie die erzählt wird, machen wir auch immer in Kooperationen, in dem Fall eben mit der Sabine Dreher von Liquid Frontiers. Und also gibt schon unterschiedliche Settings einfach, ja. Aber grundsätzlich ist das völlig unabhängig, wie klein, wie groß. Das machst entweder, machst das, sagst dir dazu, ja, das machen wir, und dann machst du das Vollgas. Überhaupt kein Thema.
Wie Sie die Entscheidung getroffen haben, Architekt zu werden, war da schon irgendwie so in der Planung, auch in Ausstellungsarchitektur tätig zu sein oder stand am Anfang so der Wunsch, Häuser zu bauen?
Ja, nein, da hat man sicher eine völlig andere Definition oder Vorstellung, aber grundsätzlich, wirklich geht es sehr weit zurück bis zu meinem 15. Lebensjahr, der Wunsch, irgendwie mit Architektur und Kunst in Verbindung zu sein, zukünftig und beruflich in die Richtung was zu machen. Das war ein Herzenswunsch, ohne jetzt da natürlich genauer zu wissen, wie oder was. Ja, ich habe wirklich sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Grundsätzlich komme ich auch aus dem Handwerk, bin ja auch gelernter Tischlermeister. Dann habe ich aber auch Salzburger Sommerakademie, Bildhauer-Workshop besucht beim Radovani damals. Aber letztendlich mich dafür entschieden, Architektur zu studieren. Mhm. Auch aus dem Grund, weil Architektur einfach, ich empfinde es halt so offen ist. Ja? Du sprichst mit jedem Menschen, mit allem musst du sprechen, mit allem beschäftigst dich. Und diese unterschiedlichsten Ebenen der Beschäftigungen, das macht eigentlich den Architekturberuf aus und das macht Spaß. Und deswegen auch in unserem Profil, ja, Next Enterprise, sind wir sehr breit aufgestellt, weil wir ja doch von Möbelentwürfen über Umbauten, über Szenografien, Ausstellungsdesigns bis hin zu Objektbauten, Interventionen im Stadtraum und Stadtentwicklung bearbeiten und weil uns einfach dieses Spektrum interessiert. Wir wollen nicht und wollten das auch von Anfang an nie nur für eine Sache spezialisiert zu sein, weil uns das wahnsinnig langweilig vorkommt und bist da ja so gesehen auch mit jedem Projekt jedes Mal richtig neu herausgefordert.
Ja. Dieser Ansatz, also auch schon früh mit der Kunst irgendwie verknüpft, klingt jetzt für mich nach Studium an der Angewandten oder an der TU?
Ja, nein, wir haben beide, Marie-Therese und ich, wir haben beide auf der Angewandten studiert. Also ich persönlich, ich wollte nie woanders studieren. Mhm. Also ich wollte nicht, ich weiß, das kann ich gar nicht begründen, warum oder wie, aber vielleicht hat es mit dem Handwerk zu tun und so. Ich war quasi technisch schon irgendwie aufgeladen und so und wollte einfach einmal, Technik hat mich nicht so interessiert, ja, weil ich der Meinung bin, die Technik muss funktionieren und du musst sie organisieren und du musst sie berücksichtigen, aber alles, was drüber hinausgeht, das macht eigentlich Architektur aus und das ist eigentlich das Spannende. Und da kommen dann die Menschen ins Spiel, da kommt das Stadtumfeld ins Spiel und das ist dann ja weit interessanter.
Mhm. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, also wenn man jetzt nach Grafeneck sich fährt und sich ein Konzert anschaut, dann also der Klangturm, Wolkenturm. Mhm. Den haben Sie gebaut.
Ja.
Da könnte man jetzt ja meinen, okay, wenn man, also da ist man dann ja angekommen in der Oberliga. Mhm. Aber trotzdem gibt es dann das Interesse für eine Ausstellung, Designs oder Display-Möglichkeiten zu entwickeln. Also arbeiten Sie dann oder denken Sie im Großen und im Kleinen? Oder kann man das eigentlich so nicht sagen?
Doch, also grundsätzlich sage ich mal, man denkt immer im Großen. Mhm. Auch wenn man ganz banal ein Bücherregal entwirft, weil wir auch Möbel entwerfen, dann sage ich im Büro immer den Mitarbeitern, stellt euch vor, das ist ein Wohnbau. Mhm. Ja, weil du hast ja quasi, die Bretter im Regal sind quasi die Geschossigkeiten, die sich bildet und selbst so ein Regal hat ja letztendlich eine Ästhetik und eine Gestalt und damit beschäftigt man sich. Ja.
Also ein Haus für Bücher.
Also das Große ist einfach ganz wichtig und weil Sie da den Wolkenturm ansprechen, Wolkenturm war ja der Arbeitstitel im Wettbewerb, es war ja ein gewonnener Wettbewerb, den wir gemacht haben als Next Enterprise und unser Anspruch, unser Anliegen war einfach, etwas dort vorzuschlagen, das erstens einmal Freiluft assoziiert. Das hat auch mit diesem Wort Wolkenturm zu tun, aus der Wolke und der Turm quasi, den es ja schon gibt dort. Das ist ja das Schloss Grafeneck. Und dann war unser Anliegen einfach, es ist ja doch etwas, das man dort als Gestalt realisiert, weil der ganze Park, diese circa 31 Hektar, sind ja zuletzt nach dem Prinzip des englischen Landschaftsgartens inszeniert. Das heißt, da gibt es eine Szenografie und wir haben das immer gesehen, diese Freiluftbühne ist ein Teil dieser Szenografie, die sich dann für 3 Monate im Jahr zu einer Bühne verwandelt. Mhm. Und das war eigentlich unsere Beschäftigung und unser Anliegen. Mhm. Also, und das haben wir auch so präsentiert glücklicherweise auch dann den Zuschlag bekommen für die Planung.
Ja, also das heißt, man schaut sich dann an, was sind die Vorgaben oder welche Möglichkeiten hat man und dann versucht man da etwas hinzubauen oder einzugliedern, was sowohl ein harmonisches Ganzes gibt, aber auch so einen modernen Touch oder eine Intervention.
Ja, ich würde das jetzt gar nicht so mit Harmonie oder hin und her, keine Ahnung. Es gibt einfach natürlich gewisse Parameter, die da von Auftraggeberseite definiert sind. Dann gibt es eine Situation, ein Umfeld, das analysiert man. Dann gibt es quasi eine Art Raumbuch oder Raumprogramm, was hat man da überhaupt vor, welche Größenordnung, wie jetzt Grafeneck soll die Bühne haben, nicht? Das macht einen riesen Unterschied, ja, es sollte eben ausschließlich für klassische Konzertaufführungen sein, von Solisten bis hin zum Beispiel Haydn-Aufführung, wo dann mit Chor, weiß ich nicht, 170 Künstlerinnen auf der Bühne Platz finden, Und dann ist halt die Freiluftbühne schon etwas mit einer unglaublichen Geschichte, die ja bis ins griechische Theater zurückführt. Und wir, je nach Aufgabenstellung natürlich im Wettbewerb immer schon ein Team bilden. In dem Fall dann mit BPM Müller von der Raumakustik, in dem Fall beim Wettbewerb ganz stark mit dem Karl-Heinz Müller. Mhm. Und dann hast du eine Tragwerksplanung, dann hast du eine Gebäudetechnik dabei. Also du arbeitest immer im Team. Mhm. Und da bin ich wieder genau dort, wie anfangs gesagt, du hast mit so vielen Leuten, weil du immer in einem Team arbeitest. Mhm. Und natürlich gehört in gewisser Weise dann auch der Auftraggeber mit rein in dieses Team. Mhm. Und so gesehen gehen wir immer vom Großen aus und sehen das einmal gar nicht, wie klein die Aufgabe ist. Ja? Mhm. Eine kleine Aufgabe kann eine sehr große sein.
Okay. Also das Team ist wichtig. Wie ist das dann bei einem Ausstellungsprojekt? Also wir haben ja aktuell die Ausstellung Wotober International im Belvedere 21. Jetzt ist ja dieses Belvedere 21 ja für einen Liebhaber der Architektur, also ein absoluter Klassiker. Mhm. Wie geht man dann da um? Weil da muss man ja sowohl auf das Werk reagieren, also auf das, was gezeigt wird, als auch auf das, auf den Raum, nicht?
Ja, ja. Man, das macht man immer. Also wenn wir darüber nachdenken. Und man, wir haben ja jetzt zum Kindermuseum einige Ausstellungen gemacht und dann, also zuletzt auch in Hannover die Elisitzky-Ausstellung. Jede ist völlig anders, ja. Mhm. Und weiß ich nicht, in den letzten 15 Jahren sind es dann doch in Summe, glaube ich, an die 35, 40 Ausstellungen, die wir konzipiert haben. Und zum Belvedere 21, ja, natürlich, diesen Pavillon von Karl Schwanzer kennen wir als Architekten ja so und so, logisch. Ist ja Teil der Architekturhistorie, Teil der Architekturgeschichte. Und wir wurden da angerufen von den Kuratorinnen, ob wir da, sie haben da an uns gedacht, diese Ausstellung zu konzipieren, ob wir das mit ihnen machen. Und das hat natürlich uns wahnsinnig gefreut, weil wir auch schon eine Nähe zu Wotruber haben, weil auch die Kirche am Georgenberg, die war ja schon im Studium natürlich für uns ein ganz wesentliches Bauwerk. Wo wir auch öfters dorthin sind. Und da gibt es quasi schon einmal zwei Besonderheiten, nicht? Mhm. Dieses Werk Wotruber, dann diese Architektur von Karl Schwanzer, in der da diese Ausstellung stattfinden soll. Und dann gibt es natürlich im Team die Kuratorinnen und die sind ja ganz, ganz wichtig, ja? weil man begleitet sich ja von Anfang an, ja. Mhm. Und dann beginnt es wie mit jedem Projekt einmal mit ersten Überlegungen, die es ja schon gibt von Kuratorinnenseite, weil die müssen ja dann auch die ganzen Exponate und alles. Und in dem Fall war halt sehr speziell, weil es noch nie stattgefunden hat oder noch nie gezeigt wurde, Wotruber auch im internationalen Kontext zu präsentieren. Was natürlich jetzt von wissenschaftlicher Seite ganz wesentlich ist und das war natürlich von Kuratorinnenseite einfach einmal primär das große Anliegen. Und wir beginnen halt mit Skizzen und Analyse und wir haben halt einfach einmal mit ersten Diagrammen probiert oder begonnen, wo wir einfach diese ganzen Exponate vernetzt haben zueinander. Mhm. Also es gibt wirklich diesen Zyklus, Skulptur 1928 bis Skulptur 1974 Wotruber und dazwischen immer Positionen, die halt bei den internationalen Ausstellungen seine Wegbegleiterinnen und Begleiter waren.
Also das heißt, die Anfrage kam, Wotruber, Schwanzer, da muss man nicht lange überlegen, da war irgendwie klar, das machen wir oder das gehen wir
an. Ja, da hat es eine Nähe gegeben und da haben wir sofort ein wahnsinnig viel damit anfangen können.
Ja. Und dann gibt es, also in was für einem, jetzt ist ja die Wotruber-Forschung weit fortgeschritten, das ist ja auch im Haus, das Archiv, also die Verena Gamper, die ja die kuratorisch gearbeitet hat, die ist ja schon tief drinnen in dem Thema und sie steigen dann quasi ein und bringen ja ihre eigene Sicht auf den Wotruber, weil, oder auf den Schwanzer mit. Sie haben ja wahrscheinlich dann trotzdem schon gewusst, was wird in dieser Ausstellung zu sehen sein. Also welche, um welche Werke geht es oder waren Sie da schon,
na, selbst
oder ist das gar nicht so wichtig gewesen?
Selbst das mit den Werken entwickelt sich. Also es war ja ein Kuratorinnen-Team, die Gabi Stöger, die ja die ganze von Stiftungsseite diese ganze Archivierung und wissenschaftliche Aufarbeitung macht und eben die Verena Gamper von Belvedere und dieses Kuratorinnen-Team und haben natürlich einmal vorgefasst, wie zum Beispiel soll eine gewisse Chronologie geben im Aufbau. Dann gibt es gewisse Themenkomplexe, die einfach wesentlich sind, so wie Themenkomplex Documenta, Themenkomplex Biennale, Themenkomplex Ausstellung in Freiluft. Also da gibt es in Summe waren das 6 Themen. Und das gibt ja schon einmal so eine Strukturierung, ja, Chronologie, dann 6 Überthemen. Und dann, was natürlich von unserer Seite kommt, ist das Räumliche. Und wir kennen ja sehr viele Ausstellungen, die dort schon stattgefunden haben in dem Erdgeschossraum. Und da muss man einfach wissen, dass dieser Pavillon, er war ja Expo-Pavillon, 56 oder 58 in Brüssel, der ja dann rückgebaut wurde und dann 61, 62 nach Wien gekommen ist und dort wieder aufgebaut wurde, aber in etwas abgeänderter Form, aber trotzdem die Typologie als Hängekonstruktion, Stahlkonstruktion, als Pavillon mit den 4 prägenden Pylonen, die dieses Atrium bilden und dann rundum Transparenz und Durchlässigkeit. Ja? Und das war ja auch natürlich der Typus aus dieser Zeit, ganz, ganz markant. Und wie überhaupt in den 60er, 70er Jahren, speziell in Holland, die Museumsarchitektur von dem Gedanken geprägt war, ein transparentes Museum. Das ist ja erst viel später entstanden, dann wieder diese Blackbox und alles. Ja.
Ja, die neuen Nationalgalerien Berlin.
Stahltransparent, genau. Ist auch so ein Klassiker. Ja. Das ist ein Pavillon. Ja. Nein, aber ich wollte nur sagen, diese 4 Pylonen sind wahnsinnig bestimmend als Ausstellungsraum. Und dann haben wir diese Wotruba-Figuren und die musst du mal so eine Figur neben seinem Pylon stellen, dann lehnt sich die zwar quasi an diesen mächtigen Pylon an, ja, und damit beschäftigst du dich einfach. Wie präsentieren sich diese Figuren in so einem Raum, der sehr offen gestaltet ist, der sehr bestimmt ist von diesem Atrium, so dass die einfach ihre Gewicht auch bekommen in diesem gesamten Ausstellungsraum.
Ja, ich meine, jetzt kann man ja von dem Pavillon, das ist ja auch stark aufgeladen, ja, emotional. Es ist jetzt kein White Cube, sondern es ist halt eine wirklich markante Architektur. Ja. Und jetzt ist ja das Werk von Wotruba ja auch architektonisch, also tektonisch interessant.
Ja, ja, sicher.
Und jetzt gibt es ja auch in dem sehr schönen Katalog, sind ja auch Fotos drinnen von früheren Präsentationen und klassischerweise würde man natürlich dann so eine Wotruba-Skulptur auf einen entweder am Boden stellen oder auf einen ganz schlichten Sockel, so wie es wahrscheinlich über Jahrzehnte gemacht worden wäre.
Ja, ja.
Aber Sie haben sich ja da für eine andere Lösung entschieden. Also nochmal, also zu diesen beiden Skulpturen, Säulen, die im Raum stehen.
Das sind 4 Stück, ja.
4 Stück, okay.
4 Pylonen.
Und Sie haben das, also die sind immer im Raum und Sie haben das erweitert durch 2 weitere.
2 weitere, weil wir 6 Überthemen hatten.
Okay.
Und die sind eben auch mit der entsprechenden Materialität belegt worden, sodass sich dieser Raum öffnet und sich löst. Mhm. Wir wollten dieses Atrium, diese räumliche Mitte des Atriums auflösen, um die Präsenz der Exponate zu stärken. Und wesentlich ist schon auch diese chronologische Abfolge und dann plus diese 14 oder 15 internationale Positionen. Wie machst du sowas, ja? So, dass es als Gesamtes auch lesbar ist und dann aber trotzdem du auch als Betrachter, Betrachterin da ins Detail gehen kannst, ja? Was die Skulpturen betrifft. Und Also mich persönlich hat es einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil im Grunde genommen geht es einfach um Figuren, so wie wir Figuren sind, wir Menschen, ja. Und es gibt die stehende, liegende, sitzende, hockende und wenn du und wir als Besucher, Besucherinnen da uns bewegen, dann begegnen wir uns quasi. Mhm. Und dann haben wir einfach dran gedacht, so wie ein Catwalk, wie ein Laufsteg. Ja? Mhm. Das wäre gut planbar, sodass es eine Übersichtlichkeit bekommt, mit dem Raum umgehen kann. Du trittst in einen Ausstellungsraum. Ich finde es immer wahnsinnig super, wenn du sofort einmal auf einer Metaebene einen Überblick hast. Mhm. Ja? Mhm. Es geht ja nicht darum, dass du dann wie in einem Parcours von Station zu Station laufst, sondern eine Ausstellung muss quasi es ermöglichen, dass du quer laufst, ja, und trotzdem kapierst die Ausstellung. Das ist auch die Herausforderung.
Na gut, aber das ist natürlich ein Charakteristikum des Raumes. Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein historisches Gebäude wie der Albertina geht oder ins Belvedere, also ins obere Belvedere, da hat man einfach eine Raumabfolge, wo einem dieser erste Generalüberblick ja nur schwer ermöglicht wird. In dem Fall, ja, und ich kann mich gut erinnern an die Joseph Beuys Ausstellung im Belvedere 21, da wurde stark gearbeitet mit Raumtrennern, um da eine Struktur hineinzubekommen. Und ich finde eigentlich, dieser Ansatz, dass man da hineingeht und einmal eigentlich stehen kann und schauen, was einen so erwartet, ja eigentlich eine gute Möglichkeit. Aber dann diese, was ich sagen jetzt, den Catwalk.
Ja.
War das ein Wunsch, also das Ganze chronologisch aufzubauen? Also das war ein Wunsch
eine kuratorische Vorgabe und wir wollten auf jeden Fall, es ist eine geöffnete Raumsituation, dieser Pavillon. Mhm. Und wir wollten auf jeden Fall mit dieser geöffneten Situation arbeiten und nicht irgendwelche Kammern da drinnen installieren, wo dann irgendwie diese Skulpturen auf einem Sockel stehen. Mhm. Ja, das ist ja völlig uninteressant. Mhm. Und natürlich, so wie die Albertina und so, wir kennen ja diese Museen, die im Prinzip der Enfilade konzipiert sind. Das ist ganz wieder ein anderes Setting. Mhm. Aber dort, BBD 21, ist wirklich dieser Pavillon, dieser geöffnete Pavillon, dieser Zeitgeist, den man auch spürt, mit dieser Transparenz und so gesehen, es gibt ja auch den Skulpturengarten im Belvedere 21 und den denken wir mit natürlich, weil im Skulpturengarten zum Beispiel von Wotrober dieses Relief präsentiert ist, das damals bei der Weltausstellung gezeigt wurde in Brüssel. Mhm. Und das solltest einen Verweis bekommen, wenn du da in dem Innenraum bist. Das ist ja auch die Qualität. Es hat diese Transparenz, du nimmst dieses Außen mit in das Innere und so versuchen wir einfach eine Lebendigkeit zu erzeugen, weil die Betrachtung und das Konsumieren von Ausstellungen, das ist ja so unterschiedlich. Es hat ja jeder irgendwie ein anderes Auge. Es gibt ein Fachpublikum, es gibt die Künstlerinnen, Künstler, die im Objekt- und Skulpturenbereich arbeiten, dann gibt es wieder die politischen Bereiche und was ich. Irgendwie treffen sich alle. Und das ist irgendwie dieser Dispositionsraum, dem eine spezielle Szenografie zu geben, das ist einfach das Schöne dran. Mhm.
Wie viele Ideen oder Gedanken hatten Sie denn für die Anordnung der Werke? Also ich kann mir das so vorstellen, dass Sie sich also mal was ausschreiben, überlegen, skizzieren. Ab wann gibt es denn dann so ein Treffen mit den Verantwortlichen im Museum, wo man dann sagt, so machen wir es. Und wie viele Entwürfe gibt es da? Oder haben Sie gesagt, so wird es gemacht?
Nein, deswegen sage ich auch immer dazu, ein Projekt, das entwickelt man. Ja, man startet und man hat erste Ideen, die skizziert man. Mhm. Da gibt es mehrere Varianten der Bespielung. Das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Ja. Also so wie sich die Ausstellung jetzt präsentiert, in der Gestalt, wie dieser Laufsteg, der Verlauf im Raum, wie er an die Fassade sich berührt, wie die Wände dort an der Fassade stehen, auch die Materialität, das weißt du am Anfang noch gar nicht, ja. Das erarbeitest du dir, aber was ja ganz wesentlich ist, mit diesen ersten Skizzen passt die Chemie im Team mit den Kuratorinnen und so und also dieser Gedanke des Geöffneten und dieser Gedanke in Richtung weg von Sockeln und Stellwänden und so, da war man sofort, das war vollkommen klar. Also von Anfang an war das einfach fix für uns alle, ja, für die Kuratorinnen und auch für uns. Und dann arbeitest weiter, ja, du machst unterschiedliche Settings, ja, also, weiß ich nicht, es sind 48 Skulpturen zu präsentieren auf dieser Fläche und wie begegnen sich, wie korrespondieren die einzelnen Skulpturen zueinander, das sind alles so Themen, ja. Und dann muss man wissen, natürlich die Materialität ist ein großes Thema in jeder Ausstellung, was haben wir für Bodenfläche, was für Fassade, was für Decken, wie ist die Beleuchtung. Und dort haben wir eben diesen Steinboden, der aufgeständert ist, dieser Steinboden.
Aufgeständert, was heißt das?
Na, die Steinplatten, die liegen nicht, also das ist ein Hohlboden, okay. Ein Hohlraumboden.
Okay.
Der dann schon die Unterkonstruktion hat, dann auch mit einem Estrich und auf dem drauf dann die Platten, die Steinplatten, aber die haben für Museen eine sehr geringe Belastung. Das sind eben circa diese 300 Kilo am Quadratmeter. Und wir haben aber Steinskulpturen, die, weiß ich nicht, 1,7 Tonnen haben. Und wenn du die da draufstehst, einfach auf dem Ding, dann bricht wahrscheinlich der Stein.
Okay. Also, ja. Das war auch, daran habe ich überhaupt nicht
gedacht. Ja, natürlich. Und deswegen sind es so, es gibt da viele Betrachtungsebenen und nicht nur diese eine Idee. Und diese mehreren Betrachtungsebenen, die fügen sich dann in der Entwicklung ineinander und dann entsteht dieses Projekt, ja.
Also ist tatsächlich die Wahl auch das, wie nennt man diesen Werkstoff jetzt, Karton oder wie würden Sie es?
Ja, wir haben da wahnsinnig lang drüber nachgedacht, weil wir kennen das ja auch. Wir kennen auch im Bildhauerbereich einige Künstler, auch Steinbildhauer nach wie vor. Nein, diese Skulptur auf der Palette zum Beispiel, man kennt es einfach, ja, im Ausstellungssetting. Oder die Skulptur auf der Verpackungskiste oder das kennt man alles schon. Also, ja? Also wir haben da wahnsinnig lang nachgedacht. Wir wollten auf keinen Fall immer dieses ewige MDF-Material und was ich was. Und irgendwann ist halt einfach, weiß ich nicht, wir arbeiten wahnsinnig gern mit Papier. Wir haben schon mehrere Sachen mit Papier gemacht. Das fordert uns einfach heraus. Und diese Wabenplatte, die hat halt einfach eine Statik. Und die eben als für Flächenlast ist die ideal, weil da kannst du 750 Kilo an Quadratmeter draufstellen, also mehr als auf diesen Steinboden. Und so ist das eine lastverteilende Platte. Und dann war uns halt einfach wichtig, dass die Skulpturen und mit den Betrachterinnen und Betrachter, dass man auf Augenhöhe sich begegnet. Und so ist diese Topografie dieses Laufstegs entstanden, nicht? Die sitzende, hockende ein bisschen höher oder die liegende, die stehende steht tiefer, ja? Und so entwickelt sich das Ganze.
Entwickelt sich eigentlich eine Landschaft, eine Bühne.
Genau, und wir machen das dann in der 3D-Planung, dann machen wir das parallel mit dem analogen Modell. Dann gibt es alle zwei Wochen ein Meeting mit den Kuratorinnen und da ist immer wichtig mit dem Modell, mit der Zeichnung. Dann ändert sich wieder etwas mit den Exponaten, weil die denken ja auch mit die Kuratorinnen. Für die entwickelt sich das ja auch. Nehmen wir jetzt die Skulptur wirklich oder gibt es vielleicht nicht da noch eine, in dieser Szenografie noch eine andere, interessantere und die streichen wir raus. Der Prozess geht länger. Und das ist auch ganz wichtig und da musst du einfach als Team arbeiten.
Okay. Also die Wahl des Materials hat also erstens der Schwere der Skulptur nicht eine weitere Schwere hinzuzufügen. Das Ganze, also jetzt rein praktisch, ist einfach das Gesamtding ein bisschen leichter zu machen. Und dann noch diesen Gegensatz, hat das eine Rolle gespielt, so diese diese schwere Stein- oder Bronzeskulptur mit so einem leichten, auch vielleicht vergänglichen Material wie Papier?
Nein, na, absolut, weil man, es ist einfach wichtig, es sind wirklich Bildhauer, Objekte, Exponate, Stein ist Stein, durch und durch ein Material. Mhm. Bronze ist Bronze, ist ein Guss, ein Material. Und wir wollten auch sowas konzipieren, mit einem Material sozusagen alle Erfordernisse und Ansprüche und zu bewältigen. Mhm. Und so gesehen ist eben diese Wabenplatte ist ein Monomaterial, sage ich mal, ja, mit dem wir das alles bewerkstelligen können. Das Papierene als Kontrast zum Stein, das ist einfach, ich finde, das ist einfach Szenografie. Mhm. Ja. Da muss was dazukommen. Es ist einfach steinfad, die Steinskulptur auf einem weißen Sockel oder so. Ich meine, das haben wir ja schon millionenfach gesehen alles. Ja.
Ja, aber
das ist ja unsere Expertise, ja. Wir wissen das ja. Mhm. Wir kennen sehr viele Ausstellungen und recherchieren und was ich was alles. Mhm. Und der Anspruch ist einfach, etwas zu schaffen, das man vorher noch nicht gesehen hat. Ja. Und das ist bei uns egal, ob das ein Möbel ist, ob es ein Gebäude ist, ob es in der Stadtentwicklung ein Beitrag ist, eine Intervention. Wir sind ausschließlich daran interessiert, etwas zu schaffen, das wir vorher selber noch nicht gekannt haben.
Ja.
Das haben wir bei der Ausstellung gleich.
Ja. Ich meine, das ist ein zutiefst künstlerischer Ansatz. Jetzt gibt es ja in der Architektur, könnte man auch sagen, okay, man schafft Wohnraum und wie das ausschaut, ist vielleicht wurscht. Dann kann man durchaus auch auf sich auf Formen berufen, die es vielleicht schon gibt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind interessiert an den Dingen, die es noch nicht gibt, das kenne ich also als Aussage von einem Bildhauer, Elmar Trenkwalder zum Beispiel, der sagt, das langweilt ihn zutiefst, wenn er sich mit etwas beschäftigt, was es schon gibt. Er ist immer auf der Suche nach dem Neuen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt ist natürlich der Wotruper eine starke künstlerische Position. Und da ein Gegengewicht zu schaffen mit einer Ausstellungsgestaltung, die für sich auch in Anspruch nimmt, einen künstlerischen Geist in sich zu tragen. Hier jetzt nicht zu konkurrenzieren mit dem Werk Wotrupers, weil das ist mir schon aufgefallen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen über die Ausstellung und wir waren dann immer relativ schnell nicht beim Wotruper, sondern bei der Ausstellungsarchitektur.
Ja, ja.
Und das ist, also jetzt haben wir uns natürlich schon lang und intensiv mit Wotrupers auseinandergesetzt.
Ja, ja.
Und das bringt natürlich jetzt einen, also das plappert, das redet mit.
Ja, ja.
Und das kann man jetzt, also manche sehen das positiv, andere sehen es vielleicht ein bisschen kritisch, aber es ist schon, also sie treten jetzt einen Dialog mit einem Großen der Bildhauerei. Das ist natürlich auch ein, aber das ist, passiert das natürlich oder geht man das sensibler um, wenn man weiß?
Ich glaube einfach, wir wissen, kennen ja diese ganzen Feedbacks, also es ist selten eine Ausstellung gewesen mit so viel Feedbacks. Mhm. Also sehr, sehr positiven Feedbacks. Sie war unglaublich besprochen. Nein, und wenn Sie sagen, irgendwie hat sie dann diese Architektur oder diese Szenografie so beschäftigt, dann glaube ich, liegt es einfach daran, weil es was Neues ist, was Unerwartetes. Aber das versuchen wir natürlich auch. Und ich muss schon dazu sagen, es war einfach der Anspruch, dadurch doch diese 48 Skulpturen, denen diesen Raum zu entheben. Die kriegen eine Stärke durch diese Großform, sage ich immer dazu. Ja? Der Laufsteg ist wie eine Großform. Da fasst du die zusammen. Die haben ihren Raum bekommen. Und höher, tiefer, ja. Und dadurch kriegen sie, finde ich, einfach diese spezielle Präsenz. Und das ist schon wahnsinnig wichtig. Und ich kenne das, ich meine, dieses Sockelthema ist ja ein endlos Thema, auf was kann man eine Skulptur stellen? Ich meine, allein in der Bildhauerei, was sich die Bildhauer dauernd überlegen, wie machen sie den Sockel? Oder wenn er jetzt in Stein arbeitet, wie geht jetzt dieses Bein in diesen Sockel über? Und oder die Bronze, auf was stelle ich? Oder wie mache ich das? Wie dünn ist die Fußplatte? Oder wie dick ist sie? Oder es ist ein endlos Thema. Und auf was stelle ich sie? Und ich muss einfach sagen, diese feinen, netten, circa 70 Zentimeter Abgüsse, Wattrup-Abgüsse, die stellst nicht einfach auf einen Steinboden. Mhm. Die haben einfach höher gelegt. Mhm. Fast schon wie ein Altar, weil sie dadurch eine ganz spezielle Präsenz bekommen. Mhm. Und diese quasi, die Betrachterinnen und Betrachter, die ja auf Augenhöhe, da, wir gehen ja alle da drinnen, wir sind ja nicht sitzend, ja. Mhm. Aber diese Augenhöhe, wie das dann zueinander spielt, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es dort Skulpturen, so wie der Henry Moore mit dem Gesicht, ja, wie die da rüber schaut zu der einen Liegenden. Das macht einfach Spaß, das haben wir so gemacht. Ja, ja. Ja. Mit Hilfe der Kuratorinnen, weil die kennen diese Skulpturen, die beschäftigen sich damit ja total.
Es wäre natürlich, also ultimativ spannend wäre es natürlich jetzt zu wissen, was der Fritz Wattruber darüber sagt, ob er gesagt hat, das ist, endlich wird meine Skulptur richtig verstanden.
Das werden wir nie erfahren.
Es gibt natürlich die Traditionalisten und ich zähle mich auch zu denen. Ich denke mir, wenn eine gute Skulptur braucht keine Inszenierung. Ja? In meinem Kopf drinnen. Mhm. Ich bin dann, also ob es mich irritiert, weiß ich nicht. Mhm. Ich kämpfe dagegen an. Mhm. Ja. Für mich ist jede Verpackung oder jedes Ding, das irgendwie eines besonderen Marketings bedarf, irgendwie nicht individuell oder stark genug. Ja. Jetzt funktioniert der Wattruber eben auch, ich sage immer, ein gutes Bild kann man auf die Rückseite von einer WC-Tür hängen, es wird dort auch gut ausschauen. Nicht? Jetzt ist es...
Das ist sehr individuell.
Ja, genau. Es ist wahnsinnig individuell.
Aber das ist hier anders, nicht?
Und ich habe mit vielen Leuten eben gesprochen und und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es, wenn es da ein vernünftiges Miteinander gibt, eine vernünftige Balance, ist es eben spannend, wenn etwas neu gesehen wird. Mhm. Ja? Also ich habe ja auch jetzt ein bisschen recherchiert, was sie sonst so machen. Also ich finde zum Beispiel auch das Museum Horten äußerst kompliziert als Platz dort drinnen eingesperrt in dieser alten Struktur. Mhm. Und das hat mich im ersten Moment auch verblüfft, weil es eben anders ist.
Es ist unerwartet.
Ja, genau. Und ich glaube, damit muss man sich beschäftigen. Ich glaube, also letztgültig entscheiden tut das ja jeder für sich selber. Entweder man hat da Freude dran oder nicht. Ja. Und ich glaube, dahingehend, die Ausstellung ist ein großer Erfolg. Ich habe auch mit der Verena Gamper gesprochen. Also alle sind glücklich mit dieser Ausstellung. Mhm. Und jetzt geht es noch bis zum 11. Jänner, was mich natürlich auch wundert, was wird denn passieren mit den Sockeln, was passiert mit diesen
Laufstegen? Die sind alle schon vergeben.
Ja, okay.
Ja, total, da bleibt nichts übrig. Okay. Also die Hocker, die wir gemacht haben, die waren schon von Anfang an gleich schon vergeben. Mhm. Dann gibt es diese Tischmöbeln aus Karton. Wir haben ja mehrere Möbel aus Karton schon gemacht. Also die, ich weiß auch nicht, aber die sind so haptisch. Mhm. Es ist einfach ein haptisches Material. Mhm. Und die ganze Landschaft, Topografie dieses Laufsteges, das ist alles schon weg.
Mhm. Okay, also.
Da gibt es eine Liste im Belvedere, wer da alles Interesse hat und das wird weiter verwendet und kommt dann weg. Also wir haben ja auch diese Pylonen dann mit Karton belegt und plus noch zwei hineingestellt. Mhm. Und dadurch, finde ich, ist es vollkommen klar, dass da diese räumliche Irritation eigentlich ein Gewinn ist. Ja? Mhm. Du öffnest dadurch diesen Raum. Und deswegen, unser Anliegen ist einfach der Perspektivwechsel. Mhm. Den provozieren wir ja auch. Egal, weil sie jetzt das Hortenmuseum erwähnen oder ob sie eine Ausstellung wie jetzt für die Wattruber International ist oder der Wolkenturm. Es geht einfach um einen Perspektivwechsel, weil den Menschen ist sowas angeboren. Mhm. Der kann das schon. Ja? Mhm. was entdecken und Neues sehen. Mhm. Und du bereitest es quasi vor, aber wir zwingen es niemanden auf natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Und auch wie in der Wotrober-Ausstellung, du kannst alles rundum betrachten und mir taugt es wirklich, auf das haben wir halt einfach geachtet, du stehst am anderen Raumende diagonal und du hast die ganze Abfolge in einem Blickfeld. Mhm. Und das ist eben dieses Geöffnete. Mhm. Und gleichzeitig musst du aber trotzdem einen Raum dafür schaffen, weil wenn sie sagen, eine Wotrobers-Kultur, die ist in ihrer Gestalt einfach qualitativ so hochwertig, die braucht kein Umfeld, die kann ich überall hinstellen. Das stimmt einfach nicht. Ja. Jeden Mensch kannst du in ein Licht stellen, wo er gut ausschaut oder schlecht ausschaut. Mhm. Das ist mit einer Skulptur komplett dasselbe. Mhm. Und der Bildhauer, wenn er gearbeitet hat in seinen Räumen und hat sehr gern auch eine Galerie gehabt drinnen und das Tageslicht und bevor er diese zufrieden war mit der Skulptur, war ihm wichtig, dieser Perspektivwechsel. Einmal von oben angeschaut, einmal von unten angeschaut, einmal in Morgenstimmung, einmal in Abendstimmung. Ja? Mhm. Das ist völlig normal. Mhm. Und das soll man nicht so idealisieren, ja. Mhm. Das kommt aus dem Atelier völlig normal so raus, ja. Mhm. Den Perspektivwechsel, den gibt es einfach.
Ja.
Und wir provozieren den und fordern ihn auch ein von den dann Besucherinnen und Besuchern.
Nein, ich glaube auch, dass man natürlich, also in dem Moment, wo man es dann sieht, hat man es ja ein bisschen gelernt. Also das Sichtbarmachen von Neuem, ist ja, das passiert ja in den Ateliers.
Ja.
Und eben auch in den Studios oder in den oder am Architektur wie sagt man Schreibtisch oder Zettel am Reißbrett oder passiert sowas heute viel am Computer?
Alles du bearbeitest alles digital natürlich, aber also wir arbeiten mit allen Werkzeugen, mit dem Digitalen gleich wie mit dem Analogen, weil wir auch die Modelle bei uns im Studio bauen und die Modelle sind wahnsinnig wichtig, weil sie, es ist einfach die erste Form des Materialisierens passiert einmal übers Modell. Mhm. Und die 3D oder virtuelle Darstellung und Präsentation, die gibt dann natürlich auch einmal einen Einstieg in das Ganze, aber manche können das nicht einmal richtig lesen, ja, das ist verfremdet auch total, ja. Mhm. Also wir sind total überzeugt, dass du brauchst beide, finde ich, beide Ebenen. Das Digitale hat einfach riesen Vorteile, die ermöglicht sämtliche Blickwinkel, einmal Vogelperspektive, einmal unten, was ich was. Aber wenn ich ein analoges Modell hinstelle, dann schaue ich es auch einmal von oben, einmal von unten, einmal so. Mhm. Und in dem Fall sind es ja auch größere Modelle, nicht? Mhm. Die werden dann im Maßstab 1:20 gebaut, sodass ja einfach sichtbar wird, das Ganze.
Mhm. Das heißt also, wenn man jetzt als Museum eine Ausstellung plant und man sucht den Kontakt zu The Next Enterprise, dann weiß man, was man bekommt. Also sie würden jetzt nicht einfach nur eine banale, einfache Ausstellungsarchitektur liefern. Sie suchen schon diese Provokation oder auch den neuen Blickwinkel. Also sie würden versuchen, Einfluss zu nehmen auf das, also es muss auffällig sein auch.
Weiß ich nicht, wir versuchen einfach die Potenziale zu identifizieren. Mhm. Die Potenziale, die ein Raum hat, ein bestehender, die Situation, dann das Thema, da gehören immer mehrere Sachen dazu. Und ich würde es am liebsten so sagen, wir reden über die Potenziale und Qualitäten, was da möglich ist. Und dann startet man rein.
Ja. Ist der Name The Next Enterprise auch irgendwie so Programm?
Man hat natürlich, The Next Enterprise ist quasi immer das zukünftige Unternehmen, nicht?
Ja.
Das ist schon ganz wichtig. Und so wie ich komme ja aus dieser Raumschiff Enterprise-Generation und haben wir natürlich immer gesehen, diese Fernsehsendung und man bewegt sich da zwischendurch die Galaxien. Das ist irgendwie schon ganz gut. Und deswegen, einen gewissen Schwebezustand soll man sich immer behalten als Mensch. Mhm. Auch wenn es diese tausenden Krisen um rundherum gibt. Aber das ist die Herausforderung, sich dann doch wieder mit weniger Bodenhaftung in Schwebezustand sich zu begeben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann sind wir eh schon wieder beim Perspektivwechsel. Mhm. Ohne den Perspektivwechsel, ohne den einzufordern, ändert sich nichts. Mhm. Der ist wichtig.
Und wo schwebt The Next Enterprise jetzt hin in ihrer Zukunft? Was für ein Plan?
Ja, da gibt es mehrere Dinge. Wir sind immer in Wettbewerbe involviert. Und also städtebauliche Wettbewerbe, dann ein Wettbewerb in Deutschland und quer durch. Also es sind momentan drei Wettbewerbe im Laufen. Wenn wir einen davon gewinnen, ist es großartig. Und dann haben wir auch schon wieder eine Ausstellung in Aussicht. Aber das will ich jetzt noch gar nicht
ist
so.
Ist nicht spruchreif.
Ja, ist noch nicht spruchreif. Also es ist nach wie vor. Und dann machen wir auch natürlich es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das umgebaut wird. Also wir haben immer parallel dazu natürlich ganz konkrete Bauaufgaben, wo es ums Wohnen geht und um die Lebensweisen, die man sich so vorstellt. Und es ist einfach spannend.
Na, ich denke mal, wenn man mit diesem Ansatz Räume schafft oder Architektur produziert, dann ist es halt immer auch vielleicht prekär, weil man ja auch Auftraggeber finden muss, die einem da halt irgendwie auch diese Möglichkeit der Entfaltung geben. Und das ist dann wiederum etwas sehr Künstlerisches, nicht? Also auf die Frage, deswegen finde ich schön, dass Sie jetzt auf die Frage, was steht jetzt konkret an, eigentlich sagen, naja, das kommt ganz drauf an, wer unsere Visionen irgendwie auch teilt.
Ja, an Wettbewerben nimmst du teil, wo dich einfach das Thema interessiert, wo auch die Jury interessant ist und das überlegst du einfach, wo du dann denkst, ja, da investieren wir jetzt 6 Arbeitswochen, um einen Beitrag zu geben. Trotzdem hast du da keine Garantien für einen Gewinn oder irgendwas. Ja? Mhm. Also da investierst du einfach permanent. Aber das ist einfach Teil unseres Berufes. Das ist ja manchmal natürlich sehr auch wirtschaftlich schwierig macht. Mhm. Ja? Mhm. Aber da brauchst du, es ist einfach so, dass in dem Boot sitzen alle. Aber wichtig ist einfach die Themen, was interessiert dich und was willst du da hinzufügen, anmerken, hinterfragen und das ist eigentlich unser Sauerstoff, warum auch Architektinnen, Architekten sind.
Mhm. Ja, ich meine, grundsätzlich wären das jetzt schon wunderbare Schlussworte. Ich möchte es vielleicht noch einmal vergleichen mit dem Dasein, mit der Lebensrealität von Künstlerinnen und Künstlern.
Ja.
Es ist alternativlos, letztendlich diese Visionen oder Träume zu verfolgen und es dann eben zu machen, weil sonst wäre es ja wurscht, nicht? Oder egal.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man das einmal so sehen. Im Grunde genommen gibt es ja kein Rezept, egal welchen Beruf du machst. Ja? Mhm. Aber auch jetzt im Speziellen, jetzt, wenn man die Architektur reinschaut, ja, du kannst auch nicht das Entwerferische irgendwie lernen. Mhm. Das gibt es einfach nicht. Aber es gibt Werkzeuge, mit denen du beschäftigst. Es gibt Inhalte, die du analysierst, die du aufsammelst, und trotzdem gibt es dann halt einen Schritt drüber hinaus, der uns eben speziell interessiert, weil dass du eine Bauordnung hast und diese Regelungen auch dir zunutze machst, das ist ja selbstverständlich. Mhm. Über das brauche ich nicht eine Publikation machen, sondern es geht vielmehr darum, wie mit solchen Parametern, die einfach Fakt sind, du etwas machst, das einfach etwas dann zeigt, das du einfach noch nicht so gesehen hast. Ja? Das sind wir genau wieder wie anfangs von dem Gespräch, genau an dem Punkt. Mhm. Weil ich sage immer, 80% der Wohnbauten schauen einfach aus wie das Wiener Baurecht. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Ja? wenn du dich damit beschäftigst, röntgst du ja diese Gebäude. Du weißt ja genau die Lodger-Regelung, die Balkonregelung, die Gebäudehöhe, die Tiefe, die Belichtung, wie eng, wie dicht kannst du werden und das kannst du alles ablesen, wenn du dich mit der Materie beschäftigst. Mhm. Aber dass dir dann gelingt, darüber hinaus etwas einzufügen, mhm. Wo noch nicht ganz klar ist in der Programmierung, was es zukünftig für Nutzen hat oder nicht, ja, mhm. Da bist du dann natürlich schon gefordert mit deinen Auftraggeberseite, mhm. weil die müssen das mittragen, ja. Mhm. Und das ist natürlich nicht so leicht, ja. Mhm. Das muss irgendwie zusammenstimmen. Ja. Und aber dann wird es ein spannendes Ding, ja. Im Wohnbau, im Kulturbau, mhm. überall. Und weil wir über das Hortenmuseum gesprochen haben, das war ja auch ein Wettbewerb. Mhm. Und da haben wir ja auch versucht, diese Potenziale sichtbar zu machen von diesem Stöckelgebäude, weil uns war von Anfang an einfach wahnsinnig sympathisch, dass man das Haus eigentlich nicht sieht von außen. Mhm. Das ist da drinnen. Mhm. Und du musst das quasi finden. Und dann hat uns interessiert, in dieser engen Hofsituation, da gibt es ja so viele Nachbarn herum, die auf diese Stöckelgebäude schauen und so, ja. Jetzt musst du schon irgendwie auch eine Idee formulieren, wie die alle da mitpartizipieren können. Mhm. Nicht? Und davon ist es dann ausgegangen, diesen Skulpturgarten da, Autos reduzieren, diese Begrünung der Fassade, diese im Skulpturengarten 80 Laufmeter umlaufende Sitzbank, wo alle rundum sich hinsetzen können, ohne dass du jetzt ein Ticket kaufen musst. Mhm. Dieses Geöffnete nach innen, du hast Einblicke nach innen oder nach außen. Und das spielt alles eine Rolle. Mhm. Und das ist jetzt, was ich gesagt habe zu Belvedere Haus, die Schwanzarchitektur haben wir natürlich mit integriert, so wie beim Hortenmuseum diese Nachbarliegenschaften und angrenzende Gebäude und Wohnenden dort mit integriert werden. Mhm. Das mhm. ist ja ganz wichtig mhm. Für Architektur und Architekten. Also mhm. ja, nie agieren wie ein Formular. Nicht deswegen. Das ist für mich dann Formalismus, wenn etwas nur so sein kann. Mhm. Nein, mhm. wir machen es anders. Wir mhm. versuchen, die Qualitäten rauszuschälen und die voranzutreiben. Mhm. Und alles hat irgendwo eine Qualität. Nur muss drüber nachdenken. Und das ist die Beschäftigung, die wir haben. Mhm. Und deswegen sagen wir ja, okay, den Auftrag nehmen wir an, den machen wir. Und wenn wir es machen, machen wir ihn aber 150% voll.
Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass Sie und Ihr Team in der Zukunft viele Auftraggeber überzeugen können mit dieser Vision. Also ich finde das sehr inspirierend. Ich habe jetzt, also mir läuft jetzt kalt den Rücken runter.
Ah, wirklich?
Schön. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das braucht es eben auch, ja, damit es eben spannend bleibt. Und ja, manchmal braucht es den Mut, ja, von vielen Seiten.
Den braucht es so und so immer. Ja. Den Mut braucht es immer, so wie Sie auch im Kunsthandel, da bist du ja auch täglich gefordert, nicht?
So ist es, ja.
Wie, mit welchen Künstlern, wie wird es präsentiert und vermittelt und welche Inhalte stehen dahinter und auch die Beschäftigung, so wie jetzt Arnulf Reiner, der jetzt gestorben ist und der mir auch immer wahnsinnig begeistert hat, ja, und wobei, das ist auch interessant, weil Wotrowa muss man schon auch sagen, wenn man da näher reinschaut, das war halt wirklich irgendwo einfach diese, aus dem Kubismus oder wie auch immer, diese figurale Beschäftigung, ja. Und in der Ausstellung gibt es ja auch eine Position von der einen Künstlerin, die Arbeit kommt von der Tate-Galerie in London, mhm. wie heißt sie denn? Die ist so wahnsinnig super mit diesen gestapelten Holzkisten, die ja dann komplett in Schwarz beschichtet wurden. Und das zeigt schon, dass es zeitgleich einfach schon auch einen anderen Skulpturenbegriff gegeben hat. Und das macht diese Ausstellung auch so wertvoll. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist eine Lieblingsposition in der Ausstellung. Also taugt mir so wahnsinnig, weil es auch darauf eingeht. Da hat es einfach zeitgleich wirklich schon ganz andere Zugänge zur Skulptur und Objekt gegeben und auch schon in die Happenings rein und was ich was. Also das hat ja Wotrowa sicher gesehen auch. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall jetzt sehr große Lust bekommen, gleich nochmal ins Belvedere 21 zu gehen. Ich glaube, das ist genau so soll es sein. Wenn der Podcast rauskommt, gibt es noch ein paar Tage, wo sehr man das schön tun kann. Und ja, dann gibt es vielleicht noch ein grande Finale in der Ausstellung. Und ich freue mich auf sehr auf die zukünftigen, ja, Projekte. Sag danke fürs Kommen und wünsch.
Ja. Ja. Ja, frohe Ostern, oder? Sagt man zu der Zeit. Ja, gut.
Also Weihnachten ist vorbei. Wünschen wir uns einfach
in der Zukunft.
Ja, ein gutes Jahr 2026.
Ja, danke. Nein, danke auch sehr nett für die Einladung, für dieses Gespräch. Mhm. Und wir erzählen natürlich immer wahnsinnig gern, was einen beschäftigt und über unsere Arbeit. Und die ist sehr vielfältig, bewusst und lebendig, bewusst und. Und so versuchen wir das.
Ja, das hört man und danke für das, ja, für das Teilen.
Danke auch.
Vielen Dank bei allen Beteiligten, dass wir auch jetzt wieder ins neue Jahr gestartet sind. Der Dank gilt natürlich wie immer meinen Produzenten Matthias Jakisic und Sarah Scherer. Aber heute natürlich in erster Linie meinem Gast, dem Ernst Fuchs. Es war tatsächlich sehr erhellend für mich, mit jemandem zu sprechen, der aus dieser Ecke kommt, aus der Architektur, aus der Ausstellungsplanung. Und wir haben es im Gespräch, ist es mir mehrmals aufgefallen, aber da spricht zu mir ein künstlerischer Geist. Und ich glaube, das ist dann eben auch etwas ganz anderes, als wenn man mit jemandem spricht, der Architektur nur umsetzt, damit sie da ist. Also ich glaube, da geht es um ganz viel mehr und ich bin jetzt absolut schlauer geworden und das soll es ja sein. Und jetzt bitte auf ins Belvedere 21. Die Ausstellung geht noch bis zum 11. Jänner, also viel Zeit ist nicht mehr, aber mich würde es vor allem interessieren, was ihr darüber denkt. Also lasst mich wissen, ob euch das begeistert, ob ihr die Ausstellung mögt und ob ihr ganz bewusst auch die Architektur von der Kuratierung, von der Kunst abgrenzen wollt, könnt oder überhaupt, ob das notwendig ist. Also, ich bin auf jeden Fall begeistert. Für mich hat es toll begonnen und wir hören uns dann also in einer Woche schon wieder mit einem ganz speziellen Gast, Sebastian Haselsteiner. Mit ihm habe ich gesprochen über die Kunstsparte, das Kunstprojekt, die Welt der Kunst in der Strabag. Also, bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao.